England, Anno Domini 802.
Ich weiß nicht, wo ich geboren wurde. Als ich noch jung war, habe ich manchmal von großen Mauern aus Feldsteinen geträumt, die so hoch über dem Meer aufragten, dass die Wärme der Sonne das kalte, schwarze Wasser nie erreichte. Vielleicht wurden diese Träume von den Geschichten angeregt, die ich von den Männern hörte, Männern aus den Nordlanden, wo die Wintertage erlöschen, bevor sie überhaupt begonnen haben und die Sommersonne niemals untergeht. Ich weiß nichts von meiner Kindheit, von meinen Eltern, ob ich Brüder oder Schwestern hatte. Ich kenne nicht einmal meinen Geburtsnamen. Und doch, vielleicht sagt es viel über mein Leben, dass meine frühesten Erinnerungen blutgetränkt sind. Sie sind in dem Blut geschrieben, das mein linkes Auge zeichnet, weswegen die Menschen mich immer gefürchtet haben. Ich war vielleicht 15 Jahre alt und wähnte mich bereits ein Mann zu sein, als die Heiden kamen. Mein Dorf hieß Abbot's End und war ein trübseliger Ort. Angeblich ist es nach einem heiligen Mann benannt worden, der in die Zweige einer riesigen Eiche gestiegen und dort als Sühne 3 Jahre geblieben ist, ohne Nahrung oder Wasser. Genährt wurde er nur von seiner eigenen Frömmigkeit und dem Willen des Herrn. Als er herunterkletterte, rutschte er jedoch ab und starb an seinen Verletzungen. Deshalb wurde die Stelle seines Todes des Abtes Ende genannt, Abbot's End. Ich weiß nicht, ob die Geschichte der Wahrheit entspricht oder nicht, aber sie ist eine recht gute Erklärung für den Namen und erheblich interessanter als die meisten anderen. Abbot's End lag auf einer windigen Landzunge, die sich etwa einen Tagesritt südwestlich von Wareham im Königreich Wessex kühn ins Meer streckte. Wenn auch kein König jemals Anlass gehabt hätte, Abbot's End zu besuchen. Es war eine Siedlung wie jede andere auch. Eine Heimat für einfache Menschen, die vom Leben nicht mehr erwarteten als Nahrung, ein Dach über dem Kopf und die Aufzucht ihrer Kinder. Ein guter Christ würde vielleicht behaupten, dass Gott die Menschen habe prüfen wollen, so wie er den Namensgeber des Orts geprüft hatte und zum Märtyrer hatte werden lassen. Ein Heide dagegen würde auf solche Worte spucken und behaupten, schon die Bedeutungslosigkeit dieses Ortes wäre Grund genug, ihn wie ein krankes Tier aus der Herde auszusondern. Denn das Dorf Abbot's End existiert nicht mehr, und ich trage die Schuld an seiner Auslöschung. Ich habe für den alten Elstern gearbeitet, den Tischler. Ich habe Eschen und Erlen gefällt für die Becher und Essbretter, die er auf seiner Werkbank gefertigt hat. Ich weiß, alter Mann, alle Menschen müssen essen und trinken, interpretierte ich müde Elsterns Geste, wenn er 2 Essbretter zusammenschlug und auf irgendeine Frau oder einen Mann deutete, die vorbeigingen. Und das werden wir auch tun, solange wir weiter die Dinge herstellen, die andere benötigen. Dann grunzte Elston und nickte. Er war stumm. Also verbrachte ich die meisten Tage allein im waldigen Tal westlich der Siedlung, schlug mit Elstons Axt Holz und befreite es von Zweigen. Ich hatte ein Dach über dem Kopf und jeden Tag warmes Essen, und ich hielt mich von all jenen fern, denen es lieber gewesen wäre, wenn ich nicht hier aufgetaucht wäre. Es waren jene, die mich wegen meines roten Auges fürchteten und weil ich ihnen nicht sagen konnte, woher ich kam. Nur Elston hasste und fürchtete mich nicht. Er arbeitete hart, war alt, konnte nicht sprechen und gab sich nicht mit solchen Gefühlen ab. Er hatte mich aufgenommen und ich zahlte ihm seine Freundlichkeit mit Schwielen und Schweiß zurück und damit war die Sache geregelt. Die anderen jedoch waren nicht wie Elston. Wulfert, der Priester, schlug das Kreuz, wenn er mich sah, und die Frauen befahlen ihren Töchtern, sich von mir fernzuhalten. Selbst die Jungen machten zumeist einen Bogen um mich, obwohl sie sich manchmal zwischen den Bäumen versteckten und dann heraussprangen, um mich mit Stöcken zu schlagen. Aber nur, wenn sie zu dritt oder zu viert waren und voller Met. Selbst dann waren die Schläge nicht wütend genug, um mir die Knochen zu brechen. Denn alle respektierten das Können des alten Elston. Sie brauchten seine Becher und Essbretter und Fässer und Räder, also ließen sie mich für gewöhnlich in Ruhe. Doch es gab da ein Mädchen, Alvin. Sie hatte rote Wangen und war ein bisschen pummelig, und wir hatten nach dem Osterfest beieinander gelegen, als nur die Hunde des Dorfs nicht vom Met berauscht waren. Der Met hatte mich kühn gemacht, und ich hatte Elven gefunden, als sie Wasser vom Brunnen holte. Ohne ein Wort zu sagen, nahm ich ihre Hand und führte sie zu einem Flecken mit hohem, feuchtem Weidegras. Sie schien willig zu sein, sogar erfreut. Doch am Ende war es nur eine ungeschickte Fummelei, und Elven schämte sich. Vielleicht hatte sie auch nur Angst, was geschehen würde, wenn ihre Familie das mit uns herausfand. Jedenfalls ging sie mir nach dieser peinlichen Nacht aus dem Weg. 2 Jahre lang lebte ich bei Elston und lernte sein Handwerk, damit ich seinen Platz an der Werkbank einnehmen konnte, wenn er gegangen war. Ich wachte vor Sonnenaufgang auf und ging mit Rute und Schnur zu den Felsen, um uns Makrelen zum Frühstück zu fangen. Dann suchte ich den Wald nach den besten Bäumen ab, aus denen Elston das herstellen konnte, was die Menschen brauchten. Tische, Bänke, Karrenräder, Bögen, Pfeile und Schwertscheiden. Von ihm lernte ich die Magie der verschiedenen Bäume, erfuhr, dass das Kernholz der Eibe dem Kriegsbogen seine Stärke gibt, während das Splintholz ihn biegsam macht. Am Ende wusste ich allein vom Anblick und der Berührung eines Baumes, ob er sich für einen bestimmten Zweck eignete. Vor allem mit Eichen verbrachte ich Stunden, obwohl ich nicht wusste, warum sie mich faszinierten. Aber sie besaßen eine gewisse Macht über meine Vorstellungskraft. In ihrer Gegenwart verwoben sich sonderbare Halbgedanken wie ein Wandteppich in meinem Kopf. Seine Fäden waren verschlissen und seine Farbe verblichen. Manchmal ertappte ich mich dabei, wie ich Worte formte, deren Bedeutung ich nicht kannte, und in meiner Enttäuschung benannte ich dann laut die Bäume und Pflanzen, um meinen Geist aus diesem Nebel zu befreien. Trotzdem kehrte ich immer wieder zu den Eichen zurück. Ich wurde von Baum zu Baum gezogen und suchte nach großen gebogenen Ästen, deren Maserung so stark war, dass das Holz nicht gebrochen werden konnte. Aber der alte Tischler hatte keine Verwendung für mächtige Eichenbretter und schalt mich, wenn ich meine Zeit damit verschwendete. Wir hatten weder Pferd noch Karren. Als ich in der Werkstatt einmal laut über die Plackerei stöhnte, lehnte Elston sich auf seinem Hocker zurück, als hätte er einen riesigen Bauch. Dann erhob er sich und tat, als zöge er mühsam ein Pferd am Zügel. Dann wackelte er mit dem Finger. »Du bist nicht Vogt Edgar und kannst dir kein Pferd leisten?« sagte ich laut, um seine Pantomime zu deuten. Er nickte, verzog das Gesicht, packte mich am Kragen und deutete auf die Tür. »Aber du könntest dir ein Pferd leisten, wenn du mich nicht durchfüttern müsstest,« spekulierte ich und rieb mir den Hals. Das zustimmende Grunzen des alten Mannes war eine deutliche Warnung. Ich hörte auf, mich zu beschweren. So wurden mein Rücken und meine Arme immer kräftiger, und die Jungen, die mir aufgelauert hatten, verlegten sich darauf, Edwig, den Krüppel, zu verprügeln. Obwohl der Tag anstrengend war, freute ich mich darauf, nach getaner Arbeit noch für Elston die Wippe der Drehbank zu treten. Mit ihrer Hilfe wurde das Stück Holz hin und her gedreht, dem der alte Mann mit seinen Messern Form und Glanz verlieh. Später am Abend, nach einer Mahlzeit aus Käse und Brot, Suppe und Fleisch, gingen wir in die alte Halle und hörten zu, wie die Kaufleute Neuigkeiten austauschten oder Männer die alten Geschichten von großen Schlachten und Heldentaten vortrugen. Meine Lieblingssaga war die des Kriegers Beowulf, der das Monster Grendel tötete. Dann saß ich wie gebannt da, während der Herdrauch die hölzerne Halle mit seinem harzigen Aroma füllte und die Männer Met oder Bier tranken, bis sie in den Binsen einschliefen, um dann nach dem ersten Hahnenschrei nach Hause zu taumeln. Das war mein Leben. Es war ein einfaches Leben. Aber es sollte nicht lange so bleiben.